Herzlich willkommen und ich fange heute auf Lateinisch an. Salvete, hic unum ad unum est, et ave monachus. Ut valles hodie? Wie geht's heute?
Optime.
Optime, ein Traum. Aber keine Angst, wir reden den Rest der Sendung auf Deutsch miteinander, denn mein Besucher kommt heute aus Rom, aber er spricht Deutsch.
Zu Gast bei Achim Bogdan.
Notker Wolf, oberster Benediktiner und Rockmusiker.
Wie soll ich Sie denn eigentlich ansprechen, wenn nicht auf Lateinisch? Soll ich sagen, Pater, Euer Ehren, Iro Gnaden? Was ist die korrekte Anrede?
Früher hieß es mal Seiner Gnaden oder Euer Gnaden, aber das ist abgefallen, das ist im Schrank schon längst verstaubt. Nee, einfach meinetwegen Herr Wolf oder Aprimas Notka, das sagen sehr viele, oder Herr Aprimas, was Sie wollen, das ist mir egal.
Wir finden einen Weg. Was vermissen Sie denn am meisten von Bayern, wenn Sie in Rom sitzen?
Den Blick in die Berge. Wenn ich in St. Ottilien bin, habe ich die ganze Alpenkette vor mir liegen. Die Leute sagen, in Rom auf dem Aventin bin ich zu Hause und ich sehe über die Häuser des Testaccio hinweg. Da sagen die Leute, Mensch, hast du einen schönen Ausblick. Ach, ihr habt ja überhaupt keine Ahnung, was ein schöner Ausblick sein kann. Ihr müsst mal nach Bayern kommen.
Und was vermissen Sie jetzt, wo Sie wieder in Bayern sind, im Moment auf Besuch? Was vermissen Sie dann an Rom?
Eine gute Pasta, die einen ordentlichen Biss hat. Ich habe kürzlich wieder eine gehabt, die war so latschig. Also so
waren labrig. Sie bei uns in der Kantine oder was?
Nee, nicht bei Ihnen, aber woanders.
Wie wohnen Sie denn da in Rom jetzt?
Das Abteigebäude, das ist praktisch ein Wohnkolleg. Und unten sind die Vorlesungsräume im Parterre und im Kellergeschoss unten. Ja, ich wohne gar oben im ersten Stock, Richtung Westen ist das. Ich sehe die Sonne immer untergehen, das ist sehr schön natürlich.
Können Sie denn in den Vatikan schauen vom Fenster aus bei sich in Rom?
Nein, zufällig nicht. Eigentlich von Sant'Anselmo hat man einen wunderbaren Blick auf die Kuppel des Michelangelo vom Petersdom, aber bei mir versperrt der liebe Heiland den Blick dorthin über. Es ist nämlich gerade die Apsis der Kirche. Deshalb kann ich von meinem Balkon aus nicht rüberblicken.
Jetzt müssen Sie mal erklären, was machen Sie den ganzen Tag als Abprimas? Was sind denn Ihre Aufgaben?
Ja, wenn ich das wüsste. Ich sitze am Abend immer wieder da und sage, was hast du denn heute eigentlich getan? Ja, ich stehe 5:50 auf, mache dann so ein klein bisschen Frühsport, gehe unter die Dusche. Ja, und dann geht's ins Chorgebet, wenn ich dann wieder frisch und munter bin und zur Heiligen Messe. Um kurz nach 7 ist das zu Ende, dann machen wir Frühstück, schweigend, stillschweigend, damit es noch ein bisschen nachklingt, was wir in der Heiligen Messe so erlebt haben, auch die Lesungen. Und man muss dann untertags sowieso so viel reden. Ich bin sehr froh, wenn ich ein paar stille Zeiten habe. Ja, und dann setze ich mich an den Schreibtisch. Das Entscheidende sind dann Gespräche, Einzelgespräche, dann Sitzungen, Beratungen. Und da habe ich sehr viel, gerade weil ich relativ selten in Sant'Anselmo bin. Ich bin so viel rund um den Globus
unterwegs. Sie sind ja fast nie da. Also ja. Sie haben mir jetzt vor der Sendung erzählt, wo Sie gerade herkommen und wo Sie hinfahren. Vielleicht, wenn Sie es mal in 2-3 Sätzen erzählen, wieso jetzt diese 1-2 Wochen von Ihnen ausschauen im Moment?
Ach, ich habe die ganzen deutschsprachigen Äbte besucht, die haben sich in Salzburg getroffen. 2 Tage später war ich in Belgien in einer Abtei bei 120 Benediktiner und Benediktinerinnen. Die haben so einen Familientag gemacht, zum ersten Mal. Und die erwarten alle dann natürlich auch ein bisschen Ermutigung, dass ich ihnen auch Orientierung gebe, Wege zeige. Ja, und dann kam ich hier nach München, bin ich geflogen zu einem Vortrag. 2 Tage später zu einer Kuratoriumssitzung wieder nach Rom schnell und nach Norcia zu den italienischen Äbten.
Ja, dann nach New York zwischendurch noch?
Ja, morgen geht's nach New York und da habe ich eine Vorstandssitzung. Die ist übermorgen und übermorgen Abend fliege ich wieder hierher zurück. Also ich fliege sehr viel umeinander, ich komme viel herum, sehe aber nichts.
Das Leben eines Top-Managers und wir haben alle wahrscheinlich so das Bild vom Mönchen, der so ganz kontemplativ irgendwie da sitzt. Das geht so gar nicht zusammen. Wo finden Sie denn die Ruhe?
Vielleicht hat ein Top-Manager mehr Ruhe als ich. mir geht's wie einem Papa, wenn der nach Hause kommt, hat er schon wieder die Kinder um sich rum, die ihm zeigen wollen, was sie alles getan haben in der Schule und so weiter. Deshalb beklage ich mich auch nicht. Ich komme nie zu dem, was ich mir so in etwa vorgenommen habe. Gestern saß ich im Flugzeug und dachte, jetzt kannst du mal einen Text korrigieren. Nix da. War schon wieder ein Jesuit gekommen, den ich gut kannte. Natürlich muss man sich dann unterhalten und dann war Rom da. Und in Rom bin ich dann ins Auto gestiegen. Da saß dann wieder ein italienischer Abteil und wir haben uns länger nicht mehr gesehen. Also war auch ständig was. Ich habe gesagt, wie zu Hause in der Familie mit den kleinen Kindern. Man hat nie die Ruhe. Aber ich habe meine Ruhe zum Teil. Das sind Chorgebetszeiten. Die halte ich ein, egal wo ich bin. Ich bin heute Abend in St. Ottilien, da werde ich morgen früh ganz sicher dabei sein. Ich weiß ja noch nicht, bis wann ich draußen bin. Und da bin ich bei den Chorgebetszeiten dabei. Da komme ich zu Gott zurück, zum Anker eigentlich meines Lebens. Und da bin ich sehr gerne. Und wenn ich an dem Flieger sitze oder sonst wie, heute bin ich mit dem Intercity gefahren, dann bete ich halt da mein Brevier. Heute noch ein Stück gerade auf dem Weg von Augsburg jetzt nach München, ein Stück aus der Heiligen Schrift gelesen, so auf Kiswahili.
Der Mann spricht 7 Sprachen oder sogar noch mehr?
Das weiß ich nicht. Ich bin kein Statistiker, das habe ich nicht so gern. Weil die Sprachen.
Offensichtlich braucht man dann Statistiker, um zu wissen, wie viele Sprachen sie können.
Das lasse ich anderen über.
Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2. Bei mir zu Gast ist Abt Notker Wolf, oberster Repräsentant des Benediktinerordens und somit Vertreter wie vieler Mönche und Nonnen?
Etwa 8.000 Mönche und 17.000 Nonnen und Schwestern.
Und denen haben Sie allen schon mal die Hand geschüttelt?
Das glaube ich nicht so ganz, aber doch sehr vielen, würde ich sagen.
Wir gehen jetzt mal in die Zeit zurück, in der Sie noch nicht Abt Notker Wolf hießen, sondern Werner Wolf, geboren 1940 in Bad Grönenbach im Unterallgäu, das ist südlich von Memmingen. Und Ihr Papa war natürlich kein Mönch, will ich zumindest hoffen, sondern
Schneider. Und er war damals bei meiner Geburt im Krieg und durfte aber, weil es 1940 war, zu meiner Geburt nach Hause. Und wie es dann später auch immer wieder der Fall sein wollte, ich bin oft zu spät dran. Ich bin nicht gerade der rechtzeitige Typ. Und so kam ich auch nicht rechtzeitig zur Welt, sondern habe 14 Tage gewartet. Mein Vater durfte damals auch länger bleiben. Als er zurück zu seiner Kompanie wollte, war die nach Polen versetzt. Von dieser Kompanie ist niemand mehr da, da weiß man gar nichts. Er kam dann nach Helgoland woanders hin zu anderen Leuten. Und dann habe ich gesagt, siehst du, Papa, mein zu spät kommen hat dir das Leben gerettet.
Das ist doch schon mal ein guter Auftakt. Mhm. Was war das für eine Kindheit am Ende des Zweiten Weltkriegs im Unterallgäu?
Es war einerseits eine geborgene Kindheit bei meiner Mutter und der Hausfrau. Der Mann der Hausfrau war schon gestorben, gefallen im Krieg. Ich bin natürlich da von zwei Frauen mitunter recht kräftig großgezogen worden. Aber es kamen dann sehr bald Flüchtlinge in unser Haus. Damit habe ich auch etwas anderes erlebt. Und andererseits hatten wir fast nichts zum Essen. Wir sind zum Betteln und zum Hamstern gegangen. Zum Beispiel einmal pro Woche bekamen wir einen halben Liter Milch, aber dafür mussten wir 2 Stunden zu Fuß gehen. Ich war sehr viel krank. Es war also keine einfache Kindheit. Wir haben damals Ehren gesammelt und gelesen. Die wurde gebrannt und Kaffee draus gemacht. Und aus dem Kaffeesatz haben wir dann Kuchen gebacken. Das, wenn ich heute noch dran denke, kratzt es in meinem Bauch. Da haben wir nämlich so Quark oder was drüber geschmiert. War furchtbar. Aber gut, wir haben es überstanden. Und ich habe damals gelernt, mich zu freuen, wenn es irgendwas zum Essen gab. Wenn ich heute in China Hunde und Schlangen essen muss, stört mich das alles nicht mehr.
Sie haben da einiges schon durchgemacht. Was waren Sie denn jetzt für ein Kind? Waren Sie eher ein Braver oder waren Sie ein Frecher?
Ich glaube schon, dass ich eher ein zu braves Kind manchmal war. Aber ich habe dafür meine anderen Dinge dann getrieben. Braucht man ja nicht alles öffentlich sagen.
Aber naja, Sie können doch vielleicht mal jetzt an dieser Stelle mal was beichten. Irgendeine Schandtat aus Ihrer Kindheit? Irgendwas werden Sie schon gemacht haben? Irgendwas angezündet, geklaut?
Oh mein, das liegt so weit zurück. Meine Mutter hat immer behauptet, ich hätte so gern grüne Äpfel gegessen, hätte dafür immer Durchfall gehabt, aber das habe ich immer abgestritten. Dafür wurde ich in den Keller gesperrt und ich habe immer versucht, mit dem Kopf dann den Deckel aufzudrücken, aber es gelang nicht. Aber das haben wir alles bestens überstanden. In der Kirche haben wir dann auch gerauft immer, das könnte man sich heute nicht mehr vorstellen. An der Kommunionbank haben wir nach dem Sanctus gerauft, wer zum Glockenläuten hinein darf. Es war so toll, weil da konnte man sich an dem Seil festhalten und mit dem Kopf bis oben an die Decke. Das war unheimlicher Fates.
Das heißt, das war schon so die erste positive Prägung von Kirche, am Glockenseil hängen?
Ja, würde ich schon sagen. Für uns hat Kirche war nichts Besonderes in dem Sinn, so eine Sonntagsveranstaltung. Es hat bei uns zum Leben dazugehört. Ich war in der Kirche voll zu Hause mit den anderen. Wir sind zum Schießstand gegangen, wir waren im Turnverein und genauso waren wir Ministranten in der Kirche. Das war einfach die Gemeinschaftssozialisation.
Und was hatten Sie für einen Ortspfarrer? Gibt es da noch Erinnerungen an den?
Oh ja, zuerst hatten wir einen, der war 50 Jahre in unserem Ort. So ein kerniger Typ, der war mir sehr sympathisch, der hatte als Kaplan schon mal zu viel getrunken gehabt und ist mit dem Fahrrad in den Graben gefahren. Und er hat sich dann Oberschenkelhals gebrochen und von da ab war er gelähmt auf dieser Seite etwas. Hat gehinkt, aber war ein fantastischer Pfarrer. Der ist am Sonntag zum Frühschoppen runter. Damals gab es nicht so viel Messen, interessanterweise. Der ist nach dem 9 Uhr Gottesdienst ist er zum Frühschoppen runter, saß bei den Männern da unten drin. Der wusste, was ablief im Dorf. Und dem konnte die Gestapo nichts an. Der hat also während des ganzen Krieges die Sache kräftig durchgezogen. Das war also super. Und später haben wir einen Pfarrer bekommen, der war ein sehr stiller Mann. Das war mehr einer für die Liturgie, für eine sehr würdige Liturgie und hat vor allem die Kranken besucht. Das hat mich auch beeindruckt. Aber ansonsten warm geworden bin ich nicht mit ihm. Ich habe ihn immer, wenn ich in Ferien gekommen bin, wo ich dann schon am Seminar war, am Internat, am kleinen Seminar, und da saß ich am Tisch, die Tischdecke hatte so Fransen und habe ich beim Gespräch immer Fransen gedreht, weil der hat immer auf jede Frage und alles nur Ja und Nein gesagt. Da ging kein Gespräch mehr, weil war schlimm. Der andere, sein Vorgänger, der hat uns halt den Weihwasserpinsel über den Kopf geschlagen, am Schluss immer, war herrlich. Also da ging es richtig zu. Und wenn man dann den so in unserem Ministrantengewand noch von der einen Seite das Buch auf die andere tragen musste, wir waren so kleine Stöpsel, da sind wir immer wieder aufs Gewand getreten, querbeet, über alle Treppen gefallen mit dem Buch dahin. Also das war so toll.
Wo kam die Prägung her, dass Sie sich schon sehr früh eigentlich entschlossen haben, Mönch zu werden? Was war denn da sozusagen ausschlaggebend? Haben Sie was gelesen? Ja. Oder?
Also ich war natürlich sehr, ich würde schon sagen, am Gottesdienst interessiert. Also ich bin regelmäßig da gewesen und mein Pfarrer, der zweite da, der hat mich immer wieder trotzdem geschnitten. Das tat mir damals etwas weh. Aber habe ich gesagt, naja, das hältst aus. So ist es ja nicht. Aber ich war regelmäßig zum Ministrieren da, auch wenn sonst keiner da war, also zum Messe dienen. Und die Leute haben dann gemeint, ich müsse doch Pfarrer werden. Dann habe ich gesagt, nee, ich will eine Familie haben. Und mit 14,5 Jahren fiel mir ein Missionsheft in die Hand von Pierre Chanel. Das ist ein altes Missionsheft gewesen, schon ein Jahr alt auf dem Dachboden. Dann habe ich das gelesen und die Lebensbeschreibung von diesem Mann, die Biografie, die hat mich wahnsinnig fasziniert. Der hat sich in der Südsee eingesetzt im 19. Jahrhundert. Er hat die Kranken gepflegt, die Sterbenden versorgt. Gerade auch damals gab es hohe Kindersterblichkeit. Aber der Chef der Insel war wütend auf ihn und hat ihn dann umbringen lassen. Und ja, der hat eigentlich nichts gehabt mehr in seinem Leben. Aber zwei Jahre später kamen dann zwei Brüder von ihm, also zwei Geistliche, auch vorbei und haben nach ihm gefragt. Und dann sagten die Leute, ja, wir haben ihn umgebracht, aber in dem Moment ist uns aufgegangen, was er uns eigentlich bringen wollte. Und wir wollen jetzt getauft werden. Und das war für mich so ein Erlebnis, Jesus braucht dich, aber schau nie auf Erfolg in deinem Leben. Wenn du dich für Jesus einsetzt, ist der Erfolg sicher, aber der kommt zu Gottes Zeiten, nicht zu deinen. Ja, und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen. Ich hatte ein bisschen Angst, es meinem Vater zu sagen. Und meine Mutter hat dann gesagt, ja, dann geh doch mal zum Pfarrer. Ich wusste nicht, wo ich dann hingehen sollte. Ich wollte also ursprünglich Missionar werden. Schaut er mich so an, der Pfarrer, dieser Stille, von oben bis unten, sagt, so wie ich dich kenne, gehörst du nach St. Ottilien. Mhm. Und hat er gesagt, da fahren wir nächste Woche hin, da ist Benediktusfest. Und das hat mich dann so fasziniert, 14 Tage später war ich dort schon auf der Schule dann.
Also mit 15 im Prinzip schon die Lebensentscheidung gefällt, Mönch zu werden. Gab es denn da irgendwelche Reaktionen von Freunden, mit denen Sie vorher mal gespielt haben, die gesagt haben, also Entschuldigung, bleib bitte bei uns?
Oh mein Gott, die haben halt gesagt, du spinnst. Schwieriger war es mit den Lehrern. Ich war zunächst an der Oberrealschule in Memmingen. Einzig der Rektor damals hatte Verständnis für diese Entscheidung. Die anderen Lehrer haben alle versucht, mich abzubringen. Die haben gesagt, das hat man dir eingeredet und du kannst auch hier zuerst mal Abitur machen. Ich sagte, liebe Leute, das ist meine Sache. Und den Dickschädel habe ich mein Leben durchbehalten.
Und warum waren Sie sich so sicher?
Das wollte ich einfach. Irgendwo hat mich Jesus fasziniert, das muss ich sagen. Warum, das ist schwer zu sagen. Das liegt ja jetzt auch immerhin schon 54 Jahre zurück. Oder?
Aber Sie sind dabei geblieben.
Absolut. Also. Ich habe natürlich schon auch mir meine Gedanken mir später noch gemacht. Und zuletzt wollte mich, ich war im Noviziat und war bei den Barmherzigen Brüdern hier in München, hatte eine Kiefersache. Da hat sich dann ein Arzt zu mir hergesetzt und wollte mir das mit partout austreiben, mit aller Gewalt. Na, ich sage, Sie, Herr Onkel Doktor, eins muss ich Ihnen schon sagen, das ist meine Sache. Machen Sie Ihren Job gut, ich versuche, meinen gut zu machen. Und er hat partout gemeint, man hat es mir eingeredet, er war Atheist. Ich sage, dann lassen Sie es mir eingeredet sein, spielt doch keine Rolle. Ich rede Ihnen ja auch nicht in Ihren Beruf rein.
Der Mann ist Zahnarzt geblieben und Sie sind Mönch geblieben.
Jawohl.
Achim Bogdan im Gespräch mit
Notker Wolf, oberster Benediktiner und Rockmusiker.
Also, Sie sind Mönch geworden. Am Anfang Einkleiden, Zimmereinweisung, das Ganze im Kloster St. Ottilien. Was sind Ihre ersten Erinnerungen, die ersten Tage im Kloster?
Ach, das war ein bisschen komisch so, bis man sich an den Habit gewöhnt hat. Aber es war dann bald okay. Wir waren natürlich 13 Novizen, das war so eine tolle Schar. Und wir waren während des Noviziats, hatten wir ein Doppelquartett für Gospelchoir. War also ein tolles Erlebnis da. Naja, und sonst, bis man sich so an manches gewöhnt hat, dass man also dann nicht mehr einfach raus kann, irgendwo hinfahren, wie man gerne möchte. Aber ich hatte so viel zu tun, ich war immer schon gewohnt von unserer Schule her, vom Gymnasium her, sehr kreativ zu sein. Ich habe also Musik gemacht, ich habe Sprachen studiert und dann natürlich, wir haben den ganzen Tageslauf mitgemacht und Zeit fürs Gebet und fürs Studium. Also die Zeit ist so rasch vergangen, dass ich eigentlich gar nicht da jetzt irgendwie auf Langeweile gemacht hätte.
Sie saßen da in Ihrem neuen Zimmer, haben aus dem Fenster rausgeschaut in Ihrem Ordensgewand. Und was haben Sie sich da gedacht damals?
Nee, wir hatten gar kein Zimmer.
Ach so?
Nee, ich habe im Schlafsaal geschlafen. Wir hatten nicht den Platz damals. Und wir haben im gemeinsamen Studiersaal gelebt. Dann in der Kirche waren wir gemeinsam beim Beten und das Essen haben wir gemeinsam im Speisesaal gemacht.
Aber eigentlich damit der Verlust jeglicher Privatsphäre.
In diesem Schlafsaal waren so Kabüffchen mit Vorhängen da so getrennt. Also nicht mehr wie an der Schule drüben im Internat. Da waren wir zu 60 in einem Schlafsaal gelegen und später die letzten 4 Jahre zu 20. Aber das ist eine Gaude, das ist ja toll.
Und abends noch Witze erzählt bis zum Einschlafen.
Das darf man nicht, aber es macht ja... Ach.
Dann haben Sie einen neuen Namen bekommen. Auch das ist natürlich ungewohnt wahrscheinlich. Vom Werner Wolf wurden Sie zum Notker, Abt Notker. Ja. Wer hat den Namen ausgewählt?
Ja, das war so. Ich hatte eigentlich diesen Namen schon lange vorgehabt. Aber bei uns im Kloster darf ein Name nur einmal vorkommen, damit man nicht durcheinander kommt mit der Post und allem Möglichen. Und das hatte ich völlig vergessen. Ich hatte dann 3 andere Namen gewählt. Wir dürfen 3 Namen vorschlagen und der Abt wählt dann einen aus. Und damals war der Abt nicht da und dann hat es der Prior gemacht. Dann rief mich der Prior und sagt, ich möchte Sie nicht mit einem dieser 3 Namen Ihr Lebtag rumlaufen lassen. Suchen Sie Ihnen nochmal einen anderen. Und dann fiel mir ein, Menschenskind, der Notker ist ja wieder frei, weil der andere ausgetreten war. Und ich mochte den Notker sehr gerne, so als Schultyp. Er war in St. Gallen um 900 eigentlich der Mann, der wesentlich zur Blüte von St. Gallen beigetragen hat. Er war Schulmeister, er war Dichter, er war Sänger, er war der Chef der Schreibstube, er war Bibliothekar und ist nie gereist und hat gestottert. Deshalb heißt er Notker Balbulus, Notker der Stammler. Und jetzt denke ich immer, wenn ich so rund um den Globus in fremden Sprachen stottere, also habe ich doch den richtigen gewählt.
Den richtigen Namen. Wie war der Alltag im Kloster? Ora et labora, das Motto der Benediktiner. Also arbeiten und beten. Wie hat das im Alltag ausgeschaut?
Also wir stehen, sind damals noch, ja, fällt mir ein, noch 4:50 aufgestanden. Inzwischen eine halbe Stunde später. Und dann ist der Schwerpunkt des Tages das Gebet am Morgen und das Gebet am Abend. Am Mittag wird die Arbeit eher durch ein kurzes Gebet unterbrochen, so am Ende des Vormittags. Dann gibt es Mittagessen.
Also arbeiten was denn?
Ach, wir haben ja alles Mögliche.
Sie haben, glaube ich, eine Klosterfeuerwehr sogar in St. Ottilien.
Ja, ja, also wir haben in St. Ottilien die Grundgewerke. Wir haben eine große Druckerei, den EOS Verlag. Wir haben also Schreinerei, Schlosserei, Bäckerei, Metzgerei, Schneiderei, die Plumbery, wie heißt es?
Auf Kitzwahili vielleicht?
In der Installation. Also La Plomberie, ja, auf Französisch.
Klempner.
Klempner, ja. Also, und die ganzen Metallwerkstätten, Holzwerkstätten.
Was haben Sie denn am liebsten gemacht von all dem?
Ja, wir sind damals eher zu Putzarbeiten genommen worden. Oder, damals war es in der Druckerei noch nicht so modern. Wir haben dann zum Beispiel in der Buchbinderei haben wir dann die gefalteten Abschnitte zusammengeheftet oder zusammengelegt. Wir mussten ja damals auch noch die Kartoffelernte einbringen. Wir haben geholfen beim Äpfel pflücken. Wir haben in St. Ottilien, jeder kriegt seinen Apfel jeden Mittag, das ganze Jahr über fast. Und das haben wir schön eingelegt.
An apple a day keeps the doctor
keeps
away.
Keeps the doctor away, exactly.
So schaut's aus.
Ja.
Dann haben Sie noch studiert, Theologie, Philosophie, aber nebenher auch noch Zoologie und sogar Astronomiegeschichte. Wieso? Sind Sie schon immer so ein Typ gewesen, der einfach alles noch so mitnimmt und noch was extra macht?
Also ich war generell sehr studienorientiert. Hat mir einfach Spaß gemacht, was zu lernen. Und das haben mir meine Lehrer beigebracht, das muss ich sagen. Die Freude am Lernen, die Freude am Studieren, an der Neugier eigentlich. Es hat natürlich hier was Besonderes noch gehabt. Ich habe Naturphilosophie und Wissenschaftstheorie als Spezialfach haben wollen. Und dazu ist ja gut, dann noch entsprechende Fächer zu studieren. Und für mich war es noch wichtiger, die Praktika zu machen. Ich habe ein 4-wöchiges zoologisches Praktikum gemacht, ein 2-monatiges chemisches Praktikum, das bringt einen ganz gut auf den Boden.
Wie haben denn die Leute reagiert, dass da ein Mönch daherkommt, der sich für solche Sachen interessiert?
Das war natürlich der Witz. Es waren 300 Bewerbungen, dass ich jetzt ja nicht übertreibe, für 60 Laborplätze. Und ich hatte nie Chemie studiert. Ich wollte aber unbedingt das Praktikum machen, weil ich alles andere aus Büchern lernen kann, aber die praktische Erfahrung nicht. Es war sehr schwer, es sind so etliche aus dem 6. Chemiesemester nicht durchgekommen. Da sagte ich, muss da rein. Da gab es eine Aufnahmeprüfung. Dann habe ich den Hollemann Wieberg, der hatte 624 Seiten, hergenommen und habe die früheren Examina, Zulassungsexamina, habe ich formal studiert, was möchte man wissen. Und dann habe ich mich 4 Wochen in Klausur begeben, habe den Hollemann Wieberg danach angestrichen, mir die Dinge rausgeschrieben und gelernt. Und ich kam dann auf Platz 17. Und das war natürlich unter den Chemiestudenten, die haben dann geguckt, aber wir haben uns sofort gut verstanden. Das war eine meiner schönsten Erfahrungen, dieses chemische Praktikum.
Also ein willensstarker Mensch schon immer. Aber nicht nur die Liebe zu anderen Studienfächern, sondern auch immer wieder die Liebe zur Musik und insbesondere zur Rockmusik. Dafür sind Sie auch bekannt geworden. Sie haben sogar Ihre Flöte dabei, Ihre Querflöte, die ist, glaube ich, immer mit dabei.
Normalerweise auch meine E-Gitarre auf dem Rücken. Aber ich bin in diesen Tagen jetzt so viel im Flieger hin und her unterwegs und mit den heutigen Sicherheitsvorkehrungen ist es so unbequem, so ein Dings noch mitzuschleppen. Und jetzt bin ich ganz allein, wenn ein anderer mir mal helfen würde, dann ist es auch schöner. Im Schnitt sind beide Instrumente dabei, vor allen Dingen, wenn ich auf eine längere Reise gehe.
Also warum die Liebe zur Rockmusik? Wo kommt das her, Abt Primas?
Die hat mir einfach gefallen. Wie ich hier in München studiert habe, da kam ja die Rockmusik auf. Das waren noch nicht so die Beatles, die mich fasziniert haben.
Die sind ihnen zu lasch, glaube ich.
Ja, ja, die sind zu seicht. Nicht seicht, kann man das sagen. Die haben herrliche Akkordübergänge. Also das wirklich ist schon klassisch gut. Aber die waren mir nicht zu wenig Pep drin. Da muss was los. Da muss die Post abgehen. War immer also so richtig, dieses Rebellische war natürlich damals auch ein bisschen so in mir drin. Da habe ich gesagt, genau das und das Rebellische kommt bei mir auch von der Heiligen Schrift her. Jesus war ja auch alles andere als bequem. Der ist ja überhaupt nicht mit den so nach Schema F gelaufen, aber ehrlich.
Aber ihr Lieblingssong ist angeblich Highway to Hell, Autobahn zur Hölle von AC/DC. Wie kann das sein mit diesem Text?
Das wird mir immer nachgesagt. Das ist so ein Karlauer, der in den Medien weiter kolportiert wird, was nie stimmt. Von der Melodie her ist das ein tolles Lied, gibt's gar keine Frage. Und das singe ich denn dann immer so im Flieger, wenn ich da drin sitze. Und wenn es dann runtergeht und es wird wackelig, dann singe ich Stairway to Heaven.
Jetzt haben Sie Ihre Flöte dabei. Ich habe extra eine Gitarre geholt. Wollen wir zusammen? Wollen wir mal was? Also ich weiß, Locomotive Press zum Beispiel von Jethro Tull ist ein Hit, den Sie gerne mögen.
Ja.
Geht, glaube ich, auf E-Moll los oder so?
Ja.
Also ich bin das jetzt.
Nicht zu schnell.
Das oh, Entschuldigung, ein bisschen langsamer. Ja. Ja, wir haben nicht geübt. Das ist ja jetzt wirklich spontan. Unglaublich, diese Energie. Aber es geht auch, ein Kyrie-Eleison geht auch.
Ja, warum auch nicht?
Kyrie-Eleison, Kyrie-Eleison. Wir reden gleich weiter. Bravo, Herr Abt, wir reden gleich weiter. Sie haben auch eine Band, die heißt Feedback und die hören wir jetzt. Welches Stück sollen wir spielen?
My Best Friend. Das ist von unserer CD das erste Stück. Und das spricht eigentlich von unserer Situation, dass wir als Menschen aufeinander veranlagt sind, dass wir Freunde brauchen.
Abt Notker Wolf und seine Band Feedback hier von CD.
It's gonna be my day.
Sie hören 1:1 den Talk in Bayern 2. Achim Bogdan ist am Mikrofon und wir haben hohen geistlichen Besuch. Der oberste Repräsentant des Benediktinerordens ist heute bei uns, Abt Notger Wolf. Sie haben ihn gerade schon gehört, an der Querflöte, großartiger Rockmusiker nebenbei. Ihre Band, die wir eben von CD gehört haben, Feedback, wann spielen die mal wieder mit Ihnen vorne dran?
Wir haben eventuell vor, am 17. Mai in Augsburg zu spielen, das ist aber noch nicht ganz sicher. Aber dann im Juni in Waldsassen in der Schule der Zisterzienserinnen und einen Tag zuvor in Petersberg am 27. glaube ich, am 28. in Waldsassen. Und dann spielen wir im Sommer wieder zum Zirkus in St. Ottilien am 27. Juli.
Und aber dann richtig so mit Status Quo, Coverversionen?
Da Sisi Top, und aber vor allen Dingen natürlich auch unsere eigenen Sachen.
Wir kommen mal wieder zurück zu Ihrem eigentlichen Hauptberuf, nämlich dem des Abts, inzwischen Abt Primas. Sie haben ganz schön Karriere gemacht. Mit 31 waren Sie schon Professor in Rom. Ab 1971 waren Sie dann Erzabt und jetzt eben, wie gesagt, oberster Repräsentant des Benediktinerordens. Warum haben Sie Karriere gemacht?
Ich weiß nicht, ob das Karriere ist. Ich habe nie in meinem Leben das tun können, was ich eigentlich gewollt hätte. Ich wollte ja in die Mission gehen, nach Afrika oder vor allem auch Asien. Hab das auch meinem Erzabt gesagt, der hat mich nur ausgelacht, der hat gesagt, du bist viel zu schwach. Und du musst Lehrer werden, hieß es während des Noviziats. Und am Ende des Noviziates hieß es, ja, du gehst jetzt nach Rom mit zwei weiteren zum Philosophiestudium, studiert mal dort 3 Jahre zum Lizenziat hin und dann macht er in München an der LMU weiter. So ist es gelaufen und ja, dann hatte ich gemeint, mal ich würde in St. Ottilien eingesetzt, dann wurde ich Professor in Rom. Und dann, wie ich eben soweit war, alle Vorlesungen schon zweimal durch hatte und gehofft hatte, jetzt kann ich mal wieder zu forschen anfangen. Ja, da ist der damalige Erzabt von St. Ottilien zum Abt Primas gewählt worden, hat man wieder eingebraucht, um das Loch zu stopfen. Und da wurde ich gewählt. Und genauso, ich wollte ja nie Abt Primas werden.
Also
ich habe schon mal abgelehnt gehabt.
Sie sind in die Ämter eigentlich immer so reingefallen.
Ja, und reingewählt worden, am Schluss kann man halt immer Nein sagen.
Aber was ist denn letztendlich gut daran, dass Sie diese Ämter doch bekommen haben?
Also ich finde, ich sehe darin einfach meinen Dienst an den Menschen. Das ist meine Grundmotivation. Ich möchte den Menschen so dienen, wie es Jesus gemacht hat. Wenn der mitten unter den Leuten war, das muss ja nicht immer gleich der allerhöchste Dienst sein, aber so einfach da sein. Und es braucht natürlich einen, der so ein Kloster leitet oder der jetzt auch so den Benediktinerorden anführt. Ja, mein Gott, dann mache ich es halt in Gottes Namen, wenn sich kein anderer findet.
Sie leben in Rom. Wann haben Sie denn das letzte Mal den Papst getroffen?
Am Aschermittwoch.
Und Sie kennen sich gut?
Ja, ich glaube, er kennt mich vielleicht besser, als ich meine.
Sie haben schon für ihn Musik gemacht, aber keine Rockmusik.
Nein, das war noch Barockmusik oder Renaissancemusik mit unserem Rektor damals. Und als ich an den Tisch zurückkam, das war bei uns im Speisesaal, ihm zu Ehren. Und dann schaute mich etwas halb grinsend von der Seite an und sagte, Sie machen aber auch andere Musik. Sag ich, ja, kann man wohl sagen. Und es macht wahnsinnig Spaß, mit jungen Leuten Musik zu machen. Und damit hatten wir das Thema behandelt.
Das heißt?
Wir sind also nicht weiter eingestiegen. Ich sag, ich möchte ihn ja nicht zur Rockmusik bekehren, um Himmels Willen.
Aber man müsste ihn bekehren. So viel kann man schon mal sagen.
Solange mir meine lässt, habe ich nichts dagegen. Ich habe immer was dagegen, dass Leute anderen was aufoktroyieren wollen. Sondern ich bin für die Freiheit.
Aber die Benediktiner sind doch Missionare.
Ja, aber nie im Sinne des über den Tisch ziehens oder anderen irgendwas aufoktroyieren wollen. Das Angebot. Und dass wir vor allen Dingen durch unser Zeugnis so leben, dass die anderen sagen, Mensch, eigentlich ist das Christentum eine tolle Sache.
Sie gelten als Querdenker. Würden Sie denn auch den Papst kritisieren?
Ich bin ein loyaler Typ, aber kein Unterwürfiger. Und wenn irgendwelche Dinge mir nicht passen, dann sage ich das gerade raus.
Gibt es denn irgendwas, was Sie an der katholischen Kirche derzeit stört? Sie haben manchmal schon die lebensfernen Auseinandersetzungen des Vatikan kritisiert.
Ach ja, da muss ich an mir selber auch kritisieren, denn ich bin ja auch mit Teil dieser Kirche. Aber die Kirche tut sich sichtlich schwer mit dem modernen Freiheitsbedürfnis der Menschen und dem Freiheitsverständnis. Und da ist die Gefahr, immer wieder in Mechanismen der Bevormundung zu verfallen. Das ist generell, das gilt nicht nur für den Papst, für alle. Das ist ja auch sonst so. Das ist nicht nur in der Kirche, auch in der Gesellschaft. Wenn ich das für unsere Politiker ansehe, überall ist wieder das Bedürfnis, andere Menschen zu bevormunden. Und da bin ich allergisch dagegen.
Da haben Sie auch ein Interview gegeben, dem Magazin Stern vor 2 Jahren, und auch ein Buch geschrieben, das für Aufsehen gesorgt hat, nämlich Worauf warten wir? Ketzerische Gedanken zu Deutschland. Da ging es ums Anspruchsdenken der Deutschen. Kernthese war eigentlich, es geht uns zu gut in der sozialen Hängematte. Die Leute müssen wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen. Haben Sie denn diese Aussagen je bereut?
Nein, denn ich habe jetzt wieder den Eindruck, die Leute haben irgendwo Angst. Und jetzt rennen sie also den Linken nach. Dabei haben die Linken kein wirkliches Programm. Die wollen nur noch verteilen, was da ist, und dann ist Schluss. Es muss aber erstmal vernünftig was produziert werden. Ich glaube, ich habe heute mir so die Gedanken gemacht über, ja, auch im Fernsehen kam, alles redet nur mehr über Arbeitslosigkeit. Wir haben doch viele Leute, die Arbeit haben. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass heute jeder plötzlich von einem Tag auf den anderen seine Arbeit verlieren kann. Deshalb ist so etwas wie eine generelle Angst da. Aber die Angst ist noch nie ein guter Ratgeber gewesen. Und ich sage, Mensch, wir haben keine Garantie des ewigen Lebens auf Erden und dass es immer gut geht. Es kann auch mal eine Flaute kommen, es kann mal schlechter gehen. Es hängt von mir ab, was ich dann mache.
Also das ist so die Lehre auch aus Ihrem eigenen Orden, aber Sie können doch sicher auch sehen, dass Leute unverschuldet manchmal die Arbeit verlieren und dann in Hartz IV reinrutschen. Kein schönes Schicksal.
Nein, das habe ich auch noch nie behauptet. Also das ist eine große Tragik. Allerdings leben andere wieder ganz gut mit Hartz IV. Das muss man auch sehen. Und manche bekommen zum Beispiel in Berlin, der Spiegel hat eine Untersuchung gemacht, bis zu 2000 Euro im Monat. Das ist auch nicht gerade im Pappenstiel.
Das sind natürlich Extrembeispiele.
Andererseits, auch die anderen Beispiele sind Extrembeispiele.
Andererseits, wo bleibt die soziale Verantwortung vieler Unternehmer? Was sagen Sie dazu?
Ja, es kommt darauf an, was wir unter sozialer Verantwortung verstehen. Mein Gott, wie viel meines Erachtens wäre die Beteiligung, Gewinnbeteiligung der wirkliche Weg? Aber auch die Teilhabe am Verlust, wenn es zum Verlust kommt. Und das möchte natürlich niemand. Das andere Problem ist, dass manche, aber das sind bei weitem nicht alle, man tut immer so, so ein paar Top-Manager, die haben da das Image ein bisschen verdorben, als ob alle jetzt nur mehr die, so wie die anderen die Heuschrecken sind, als ob das nur die Maden im Fleisch wären. Ich möchte also nichts in Schutz nehmen, um nicht falsch verstanden zu werden. Aber wenn ich in das Slumviertel in Nairobi gehe, ins Mathari Valley, da ist die schlimmste Hierarchie vorhanden und wie die Armen sich gegenseitig ausbeuten. Also die Armen sind nicht schon moralisch gut, weil sie arm sind, so wie die Reichen nicht schon moralisch schlecht sind, weil sie reich sind.
Jetzt ist in den letzten Monaten viel von den Gehältern die Rede gewesen, von den Top-Managern, dass sie viel zu viel verdienen. Vielleicht können Sie mal sagen, wie viel Sie verdienen?
Gar nichts. Ich bekomme im Jahr also nur einen Ausgleich für meine Unkosten, sonst gar nichts. Das sind im Monat sind es so an die 700 Euro. Also das ist mal, damit muss ich über die Runden kommen.
Ein Gegenmodell, so geht's aber auch.
So geht's auch. Das geht aber nur dann, wenn man alles gemeinsam hat. Sonst lässt sich so ein Modell nicht durchziehen. Und das ist ja das urchristliche Modell eigentlich. Sie hatten alles gemeinsam. Das versuchen wir Benediktiner auch. Es gelingt nicht immer so ganz. Auch bei uns gibt es schwache Typen und ich bin auch nicht immer der Heilige. Also, mein Gott, irgendwann hat jeder auch seine schwache Stunde.
Bei uns zu Besuch ist der oberste Repräsentant des Benediktinerordens, der Sprecher für über 20.000 Ordensleute, Abtprimas Notger Wolf. Aus all dieser langen Zeit Ihrer Arbeit in verschiedensten Funktionen, gibt es da irgendwas, auf das Sie sehr stolz sind? Sie haben zum Beispiel mal Kirchenasyl gegeben einer kurdischen Familie, ja, jahrelang.
Oh mein, das ist nichts, um stolz zu sein. Das ist so normal, das gehört. Ich habe im Leben kaum einmal eine Strategie entfalten können, sondern immer das getan, was gerade notwendig war. Was, die kamen auch daher. Ja, ich habe das dann dem Innenminister damals gesagt. Es ist ja nicht so, als ob ich die auf der Straße überall suchen würde. Aber wenn ich konfrontiert werde mit einem konkreten Fall, dann bin ich herausgefordert, hier eine Lösung zu finden. Ja, ich habe in die Leute meinen, Wunder war es, dass ich in China ein 500-Betten-Krankenhaus gebaut habe, das sich jetzt auch sehr gut entfaltet. Das bauen die Chinesen selber wieder, entwickeln das weiter. Arbeiten auch 7 Tutzinger Benediktinerinnen dabei mit. Oder ein Krankenhaus in Nordkorea. Aber das macht es nicht aus. Ich glaube, was wirklich in meinem Leben zählt, immer wieder Leute aufzumuntern, zu ermutigen, ein bisschen Freude zu bereiten. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Kürzlich hat mal ein Manager gesagt, eines großen Unternehmens, sie haben mir eine Idee gegeben, die hat mir wahnsinnig viel geholfen.
Und welche Idee war das?
Eine ganz schlichte. Ich habe gesagt, Leute, wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen eine Gruppe aus den verschiedensten Bereichen, die müssen darin vertreten sein, die denn ein Unternehmen begleitet und einfach weiterdenkt. Und dann sagt er zu mir, stimmt, die anderen sind ja alle System. Das ist ein freies Miteinander, wo keiner sich profilieren muss und groß gegen den anderen da sein muss. Und er sagt, sie glauben gar nicht, was da auf einmal für Ideen kommen. Und das ist klar.
Also so eine Art runder Tisch, oder wie?
Ja, so eine Art runder Tisch, aber einer, wo natürlich auch die entsprechende Disziplin dabei ist, dass es nie darum geht, dass ich mich durchsetze.
Sie sind 67 Jahre alt, also auch nach den neuen Rentengesetzen eigentlich ein Fall für den Ruhestand. Mhm, ja. Gibt es sowas bei Ihnen im Orden?
Nein. Ich habe immer Angst gehabt, aber jetzt darf man ja über Beck nicht mehr reden, aber mir würde Beck noch verbieten, dass ich mit 67 arbeite. Und es macht mir so viel Freude, noch zu arbeiten.
Ein rastloser Typ. Mit welchen Zielen?
Meine Aufgabe ist zum Beispiel, den Benediktinerorden zusammenzuhalten, zu stimulieren, zu animieren. Ich habe überhaupt keine Machtmittel diesbezüglich, aber bei den Leuten sein, mit ihnen denken, mit ihnen nach vorne blicken, das macht mir ehrlich Freude. Oder in St. Anselmo mit unseren Studenten zusammen mal wieder deren Sorgen und Nöte anhören oder auch deren Freude, das macht Freude, sowas.
Gibt es noch einen unerfüllten Lebenstraum? Vielleicht noch eine Sprache lernen? 7 können Sie ja schon.
Ja, Chinesisch wäre ganz schön, aber nee, das ist nicht mein Lebenstraum. Das schaffe ich einfach nicht mehr, weil ich da zu viel Zeit bräuchte und die fehlt mir. Mein Lebenstraum, ach ja, wie hat man früher gesagt, um mal in den Himmel zu kommen, das ist mein Lebenstraum.
Und wen treffen Sie da? AC/DC? Bon Scott?
Vielleicht auch. Ach, ich glaube, dass der Herrgott enorm viel Barmherzigkeit hat. Und der Herrgott hat auch Humor, bin ich überzeugt.
Gibt es einen Gedanken für den Alltag, den Sie uns noch mitgeben wollen?
Ja, nehmen Sie nichts wichtig im Alltag, vor allen Dingen sich selber nicht.
Letzte Frage an Sie. Ihre Aufenthaltsgenehmigung in Rom geht bis wann?
2040.
Das heißt, dann sind Sie?
Ja, dann bin ich 100 Jahre alt. Dann kann ich es ja noch mal verlängern lassen um 20 Jahre.
Also Sie machen weiter?
Ich mache weiter. Das werden wir sehen. Das hängt von den anderen ab, natürlich auch von mir. Denn es steht ja dann wieder die Wahl des Primas an. Ich kann wieder gewählt werden. Ich kann wieder annehmen. Ich kann aber auch ja sagen, nee, es sollen andere weitermachen. Also das lassen wir dem Herrgott und der jeweiligen Sternstunde über.
Das war unser heutiger Gast, der ranghöchste Benediktinermönch, Abprimas Notker Wolf aus Rom. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen oder auf Lateinisch gratias ago.
Etiam tibi.
Und wollen wir zum Schluss noch mal kurz mit Gitarre und Querflöte? Welchen Akkord? Sagen Sie mal was.
Och, was haben wir denn noch?
Was ist das?
E-Moll.
Intuition, ich habe gewusst, da kommt A-Moll. Bestimmt gleich wieder. Yeah!
Jawohl.
Der Abt.